Guten Morgen, liebe Geschwister. Karnevalssonntag. Ja, ich habe ein Wort bekommen für diesen Gottesdienst, das mir lange Mühe bereitete, damit zurechtzukommen. Ich las es und ich verstand es nicht richtig. Was soll ich damit anfangen? Ich lese es mal vor. Ich habe die Menge-Übersetzung genommen, die mir zur Verfügung stand. Die fand ich etwas präziser. Ich lese aus 2. Korinther, Kapitel 5, die Verse 11 bis 15. Weil wir also die Furcht vor dem Herrn kennen, suchen wir, Menschen zu gewinnen. Vor Gott aber sind wir offenbar. Doch hoffe ich, auch in euren Gewissen offenbar zu sein. Wir bringen uns damit nicht schon wieder bei euch in Empfehlung, sondern wollen euch einen Anlass zum Ruhmeszeugnis für uns geben, damit ihr denen zu antworten wisst, die sich nur äußerer Vorzüge, nicht aber ihrer Herzensverfassung rühmen können. Denn sind wir um den Verstand gekommen, so ist es für Gott geschehen. Und sind wir bei gesundem Verstand, so sind wir es zum Segen für euch. Denn die Liebe Christi drängt uns, wörtlich hält uns in ihrer Gewalt, ganz stark, weil wir uns von der Überzeugung leiten lassen, einer ist für alle gestorben, folglich sind sie allesamt gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist. Soweit das Wort. Die Gemeinde in Korinth durchlebt heftige Streitereien. Was war das für eine Gemeinde? Wir wissen nur, dass es eine große Gemeinde war. Denn als Paulus in Korinth war, bekam er von Gott ein Gesicht geschenkt, und Gott sprach zu ihm, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und Paulus hielt sich ein Jahr und 6 Monate auf und lehrte ihnen das Wort. Korinth war damals eine sehr große Stadt, war die zweite oder drittbedeutendste Stadt im griechischen Reich. Und wenn Gott von einer großen Zahl spricht, also die Zahl wird nirgendwo genannt, ich habe auch versucht, das rauszubekommen, dass irgendjemand das geschätzt hätte, aber nein, ob es Hunderte oder Tausende waren, es könnten Tausende gewesen sein, aber wir wissen es nicht. Korinth war eine Hafenstadt, verrucht. Ja. Wenn sich jemand korinthisch verhielt, das war wohl damals schon ein Schimpfwort für ausschweifenden Lebenswandel. Es gab über 1000 Tempel, deren allein das Theater fasste 18.000 Menschen, das man ausgegraben hatte. Also habe ich ein paar Sachen rausbekommen über dieses Korinth, um zu verstehen, was das für eine große Stadt war. Da gab es auch eine Strecke, um über den Peloponnes da die Schiffe zu fahren. Die wurden auf Karren gebracht und dann über den Berg gebracht. Und dann konnten sie auf der anderen Seite im Meer weiterfahren. Also war schon ganz interessant, was da los war. Gut, wir wissen also, die Gemeinde war groß. Und großen Gemeinden, wahrscheinlich auch schon in kleinen Gemeinden, gibt es Konflikte. Es prallen unterschiedliche Vorstellungen aufeinander. Vielleicht die, wie die Versammlungen zu gestalten sind. Vielleicht die, wie man bestimmte Bibelstellen interpretiert. Vielleicht die, wie man die Gemeinde an die gesellschaftliche Situation anpasst. Oder was weiß ich, oder hier bei euch vielleicht auch mit dem Neubau, kann ja auch sein, dass da auch schon unterschiedliche Vorstellungen aufeinander prallen. Ja, wir merken also, dass die Gemeinde in Korinth kein Sonderfall war, sondern dass das Probleme sind, die heute auch in unseren Gemeinden üblich sind. Ja, und diese Männer, die jetzt sich hervortun und die Gemeinde in bestimmten Dingen beeinflussen wollen, bestimmte Richtungen ziehen wollen, die anscheinend auch gegen das Evangelium waren, die brüsteten sich mit bestimmten Eigenschaften. Ja, sie waren vielleicht besonders Gelehrte, sie hatten vielleicht eine besondere gesellschaftliche Stellung, sie hatten ein besonderes Gotteserlebnis, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sagt Paulus, sie brüsten sich mit Äußerlichkeiten. Und es ging diesen Männern um die Durchsetzung des eigenen Willens, der eigenen Vorstellung. Das nennt man Macht ausüben. Ich setze meinen Kopf durch. Ja. Damit kommt man zwangsläufig der Machtausübung Gottes ins Gehege. Wenn man seinen eigenen Kopf durchsetzen will, kann Gott ja nicht mehr die Richtung bestimmen. Wir singen viele Lieder, dass alle Macht und Ehre Gott gehört. Aber in der Gemeinde klappt es dann doch nicht immer. Dann geht es dann doch wieder um eigene Macht, um eigene Vorstellungen. Manchmal auch um die eigene Ehre. Und oft merken wir das gar nicht und denken, was ich will, muss doch Gott auch wollen. Meine Vorstellungen können doch nicht so anders sein als die, die Gott will. Das ist ein ganz beliebter Angriffspunkt des Satans in unseren Gemeinden. Dass er uns irgendwie von Gott abbringt und sagt, das musst du in die Richtung treiben. Zum Glück kenne ich eure Gemeindesituation also nicht und kann darüber so offen reden. Also ihr könnt da ruhig euer eigenes Päckchen schnüren. Also Paulus weiß um die Probleme der Korinther, spricht diese direkt in unserem Brief an. Und er weiß auch, dass er von diesen sogenannten Aposteln, die nannten sich offensichtlich auch Apostel, kritisiert wird. Dass man seine Berufung und Arbeit als Apostel in Frage stellt. Jetzt könnte Paulus sich ja sagen, ich bin ja nicht so wichtig. Der Herr wird schon über seine Gemeinde wachen. Lass das mal in Ruhe, bete für die Gemeinde und dann ist schon alles gut. Aber diese bequeme Haltung nimmt der Paulus nicht ein. Er sagt nicht, dass er wichtig ist. Aber er rechtfertigt sich nun tatsächlich für seinen Dienst in Korinth damit, dass er seine Mitstreiter im Angesicht Jesu diese Arbeit machten. Er und seine Mitarbeiter machten diese Arbeit im Angesicht Jesu. Ich lese nochmal diesen ersten Vers vor, den ich vorgelesen habe. Weil wir also die Furcht vor dem Herrn kennen, suchen wir Menschen zu gewinnen für Gott, aber und vor Gott sind wir aber offenbar. Doch hoffe ich auch in eurem Gewissen offenbar zu sein. Was meint Paulus mit offenbar? Mir fiel da ein Erlebnis ein. Als Gideons waren wir vor etlichen Jahren am Siebengebirgsgymnasium und der stellvertretende Schulleiter erlaubte uns den Zugang in die Oberstufe. Und er ging mit in die Oberstufe. Und wollte sich anschauen, was wir da machen. Wir haben den jungen Leuten Bibeln gegeben, hatten uns vorgestellt, ein bisschen was erzählt und sind dann wieder weggegangen. Und dann sagte er auf dem Rückweg in sein Büro, das habe ich nicht erwartet, dass keine Rückfragen kommen. Das ist sonst eine ganz kritische Klasse, die alles hinterfragen, und die haben nichts gefragt, obwohl sie die Gelegenheit hatten, rückzufragen. Ich glaube, das lag daran, dass sie so authentisch waren. Die haben das alles geglaubt, was sie gesagt haben. Ich habe gedacht, das, was Paulus hier sagt, könnte man heute beschreiben, wir waren authentisch bei euch. Was wir gesagt haben, war unser Herzensanliegen. Wir sprachen aus dem Herzen. Es war nichts Vorformuliertes, nichts Angelerntes, sag ich mal. Er war authentisch. Das hat die Gemeinde gemerkt. Deswegen hat man ihm auch geglaubt. Wenn man authentisch ist, wird geglaubt. Dann ist man überzeugend. So authentisch hatten die Korinther den Paulus doch kennengelernt. Nur Menschen für Jesus gewinnen. Keine eigenen Interessen verfolgen. Er hat sogar selbst gearbeitet als Zeltmacher in der Stadt. Und erst als Silas und Timotheus dazukamen, hatten die Arbeit übernommen, damit Paulus ganz frei war zum Predigen. Und sein einziges Motiv war seine Liebe zu Jesus und sein Auftrag, den er von Jesus bekommen hat. Er war persönlich von Gott beauftragt worden. Und das Eingreifen in sein Leben konnte Paulus nie vergessen. Warum stellt der Paulus sich jetzt so heraus mit seiner Arbeit in Korinth? Will er von der Gemeinde geehrt werden? Natürlich nicht. Da sagt er auch im nächsten Vers, wir bringen uns damit nicht schon wieder bei euch in Empfehlung, sondern wollen euch einen Anlass zum Ruhmeszeugnis für uns geben, damit ihr denen zu antworten wisst, die sich nur äußerer Vorzüge, nicht aber ihrer Herzensverfassung rühmen. Über den Vers habe ich wirklich müssen nachdenken. Die Gemeinde hat Paulus also so erlebt, dass er von ihr keinerlei Unterstützung in Anspruch nahm. Paulus verfolgte keine eigenen Interessen, das war den Korinthern klar. Doch nun ist die Gemeinde in der Gefahr, durch falsche Apostel und deren Lehre von Jesus abzufallen. Diese müssen entlarvt werden. Es geht also Paulus darum, dass die Gemeinde den Unruhestiftern und Ehrsüchtigen widersprechen kann. Die Gemeinde selbst wird aufgefordert, das klarzustellen. Er spricht nicht die Unruhestifter an, er spricht die Gemeinde Jesu an. Sie hatten kein Falsch an Paulus gefunden. Sie hatten seine leidenschaftliche Liebe zu Jesus gespürt, aus allen seinen Worten. Paulus hatte sich nicht verstellt. Und wenn die sogenannten Apostel die Lehre des Paulus und seine Berufung als Apostel in Frage stellen, dann doch nur um ihre eigene Stellung in der Gemeinde über andere zu stellen und das Evangelium zu verändern. Die Gemeinde muss aufstehen und bekennen, dass sie erkannt hat, dass der Dienst von Paulus ausschließlich in der Furcht Gottes geschah. Die Gemeinde bekam von Paulus den Auftrag, diesen Menschen entgegenzutreten, die nur sich selbst rühmten und von denen sie nicht sagen konnten, dass ihr Reden von der Liebe zu Jesus getrieben war. Die Gegner von Paulus hatten offensichtlich auch erlebt, dass er von Sinnen war. Also er sagte im nächsten Vers, denn sind wir um den Verstand gekommen, so ist es für Gott. Ich habe versucht zu verstehen, was das bedeutet. Also da gibt es Vermutungen, dass er in Zungen sprach, dass er vielleicht mal in Ekstase kam, vor lauter Freude über seinen Heiland und gejubelt hat oder sich auch gedemütigt hat, wie ein König David vor dem Volk sich gedemütigt hatte, um Gott die Ehre zu geben. Ja, also all dies ist möglich. Auf jeden Fall wird diese Situation von den Gegnern Paulus herangezogen, um ihn unglaubwürdig zu machen. Aber Paulus macht hier auch klar, dass sein wirklich für Gott war und nicht für sie. Aber wenn er besonnen gesprochen hat, dann war es für die Gemeinde. Das haben die Korinther hautnah erlebt. Ja, nun ist die Gemeinde ja weit weg. Paulus schreibt den Brief ja nicht in Korinth, sondern weit weg. Und man könnte fragen, warum ist ihm das Wohl der Gemeinde so wichtig dort? Jetzt kommt die Antwort. Denn die Liebe Christi drängt uns. Und ich habe da eine Ergänzung gefunden, bei Menge wörtlich, hält uns in ihrer Gewalt, weil wir uns von der Überzeugung leiten lassen, einer ist für alle gestorben, folglich sind sie allesamt gestorben. Paulus kann also nicht anders. Die Liebe Jesu drängt ihn. Die Liebe Jesu erfüllt sein ganzes Herz, von morgens bis abends. Und sein Leben ist ein Ringen um Menschen für Jesus, weil er weiß, diese Liebe Jesu gilt auch den Menschen um ihn herum. Ihm ist Jesus ja in unbeschreiblicher Herrlichkeit begegnet. Er war ja blind geworden von der Begegnung mit Jesu, als er auf dem Weg nach Damaskus war. Er durfte sogar bis in den dritten oder vierten Himmel einmal blicken und er sagt dann, er sah Dinge, für die es menschlich keine Worte gibt, die zu beschreiben. Und das hat ihn einfach umgehauen, dass er als ein Feind Jesu von Jesus geliebt wurde. Dass Jesus ihm so massiv begegnete, um ihn zu erretten. Er war der Feind Jesu, er verfolgte die Christen. Er hatte Freude dran, wenn sie getötet wurden. Und diese Erfahrung und dieser Liebe Jesu, die drängte ihn. Die hatte ihn in der Gewalt. Die ließ ihn nicht mehr los. Eine solche Liebe hat er noch nie erfahren. Und er begriff, dass sich diese Liebe in ihrer vollen Gewalt und Größe am Kreuz zeigt. Deswegen war es ihm auch Anliegen, das Kreuz Jesu immer wieder vor Augen zu malen. Ich könnte so ausdrücken, dass Jesus ihm klargemacht hat, Paulus, ich habe deine ganze Schuld, dein ganzes Auflehnen gegen mich, dein Hass gegen mich und meine Jünger am Kreuz bezahlt. Einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Mit dieser Begegnung der Liebe Gottes ist der alte Paulus, der alte Saulus zum Paulus geworden, hat sogar den Namen geändert. Deshalb war es ihm auch wichtig, dieses Kreuz zu predigen, als das Folterinstrument, als Zeichen der Liebe Gottes. Damit wir ins Paradies kommen, damit wir zu ihm kommen, damit wir in Gemeinschaft mit ihm leben dürfen. Die Tür zum Paradies ist offen. Die Liebe zu Jesus ist bei uns ganz schön gefährdet, oder? Im Alltag. Dass Jesus uns liebt, kann zur Selbstverständlichkeit werden. Und wir denken dann, wenn er uns schon lieb hat, dann soll er uns auch versorgen, uns helfen in unser Problem. Die Liebe Jesu zu uns wird im Alltag schnell vergessen, in den Hintergrund gedrängt und wir fühlen uns als Kinder in der Position, dass wir auch fordern dürfen. Wir stehen also ein bisschen in der Gefahr, Gott zum Erfüllungsgehilfen unserer Wünsche zu machen. Das muss ich von mir auch bekennen. Als meine liebe Renate so krank war, krebserkrankt war, da hatte ich gebetet und gerungen und viele Geschwister mit mir, dass sie wieder gesund wird. Ich war von Gott ganz schön enttäuscht, als er sie nahm. Er hat meine Wünsche nicht erfüllt und ich habe echt Probleme gehabt, das zu verstehen. Aber irgendwann merkte ich, meine Wünsche und meine Vorstellungen sind nicht Gottes Wünsche und Vorstellungen. Und mein altes Ich musste sterben in dem Punkt. Aber ich darf sagen, er hat mich hindurchgetragen. Mir geht es schon wieder ganz gut. Ja. Einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Sind wir wirklich alle gestorben? Wir leben doch noch. Ne? Was meint Paulus? Bevor die am Kreuz erkämpfte Gnade Jesu uns erreichte, bestand unser Leben nur aus einem Wort. Ich. Mir soll es gut gehen. Mir soll er helfen. Ich will gesund sein. Ich will geehrt werden. Ich weiß auch alles besser. Ich will reich sein. Ich. Dieses alte Ich ist mit Jesus gestorben. Nun bin ich nur noch ein mit Blut erkaufter und geretteter. Also ich muss sagen, Wenn man zu Jesus findet, ganz neu, ist es tatsächlich so. Ich habe das so erlebt und ich denke, ihr auch. Wenn man zu Jesus findet, merkt man, wie schlimm das alte Ich war. Wie verdammungswürdig. Das alte Ich hat keinen Platz im Himmel. Vor dem Anblick Jesu am Kreuz kann der alte Mensch nicht mehr existieren. Paulus bezeichnet sich sogar als Sklaven Jesu. Er kauft mit Jesu Blut. So entlarvt er die Unruhestifter in der Gemeinde als Menschen, die nicht die Liebe Christi drängt, sondern ihr eigenes Ich. Sie sind noch nicht in diesem Sinn gestorben. Sie gehören formal zur Gemeinde. Sie haben also irgendwie die Botschaft Jesu gehört und finden sie gut. Aber etwas Wichtiges ist nicht passiert. Sie haben noch nicht erkannt, wie verloren sie waren. Welch ein gewaltiges Opfer Jesus für sie gebracht hat. Paulus wird nur von der Liebe, die er von Jesus erfahren hat, gedrängt. Das Herz Jesu brennt auch für einen jeden von uns in Liebe. Diese Liebe zu einem jeden von uns ist grenzenlos. Wir können ihre Grenzen nicht erfassen. Sogar unsere Liebe zu uns ist kleiner als seine Liebe zu uns. Na? Auch wenn er manchmal mit uns Wege geht, die uns nicht gefallen. Jesus bekam auch keinen Mengenrabatt für all die Schuld, die er bezahlt hat. Er musste alles bezahlen. Alles. Auch die Schuld, die noch vor uns liegt, die wir noch auf uns laden. Er hat alles bezahlt. Bis auf den letzten Blutstropfen. Aus Liebe. Ja, Unfriede in der Gemeinde ist zerstörerisch für den Leib Christi. Und das ist das Motiv auch für ihn, weil er Jesus so liebt, will er doch den Leib Christi nicht quälen, will er ihn nicht zerstritten sehen. Wenn diese Beziehung zerstört wird, dann war das Werk des Satans erfolgreich. Und Satan nutzt dummerweise diesen alten, ich-bezogenen Menschen immer wieder für Angriffe auf uns und in der Gemeinde. Und Paulus erklärt das den alten Menschen für tot. Ganz einfach macht er das. Und Jesus ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist. Wenn ich also so Jesus erfahren habe, dann hat mein alter Mensch, mein altes Ich ausgedehnt. Es hat nichts mehr zu melden. Es geht eigentlich nur noch um meine Gemeinschaft mit Jesus. Um seinen Willen, ihm vertraue ich mein Leben an. Ich bin dann nicht mehr abhängig von äußeren Umständen, sondern allein von seiner grenzenlosen Liebe zu mir. Mir ist dabei eine Begebenheit eingefallen. Ich habe meine Schwester Bertha Isselmann vor vielen Jahren kennengelernt. Sie lebt auch schon lange nicht mehr. Und sie erzählte, sie arbeitet in der Mission für Osteuropa und besuchte hier die fahrenden Leute, also auf der Kirmes, in Zirkus. Veranstaltung ging sie zu den Leuten in den Wohnwagen und versuchte ihnen das Evangelium zu sagen. Und sie ging auch nochmal in einen Wohnwagen, klopfte an und man machte ihr die Tür auf und sie sagte, dass sie über Jesus mit ihm reden will und man schubste sie runter. Sie ging nach Hause und am nächsten Abend hatte sie den Gedanken, ich muss da wieder hin. Sie ging wieder hin. Diesmal war der Ärger so groß, dass sie so mit Gewalt runtergeschubst wurde, dass sie unten hinfiel auf den Rücken. Und wieder ging sie nach Hause und wusste nicht weiter. Und dann wusste sie aber doch, ich muss wieder hin. Und als sie zum dritten Mal hinging, wurde die Tür aufgemacht und die Person brach in Tränen aus. So eine Liebe hat er nicht erlebt. Er nahm dann Jesus als sein Heiland an. Und sie sagte dann, zählt doch gar nichts. Ob ich gestoßen werde, geschlagen werde, doch nur Jesu Liebe zählt. Er sorgt doch für mich, da muss ich mich doch nicht mehr um mich sorgen. Das war ihre Haltung. Vor einigen Jahren gab es so einen Song, den ich öfter gehört habe im Radio, der hieß, lebt denn der alte Holzmichel noch? Wir können ja den Holzmichel ersetzen durch, lebt denn das alte Ich in mir noch? Ich in mir noch, ich in mir noch, lebt denn das alte Ich in mir noch? Lebt es denn noch? Jetzt müssen wir erschrocken feststellen, ja, es lebt noch. Bei Holzmichel hat man sich gefreut, dass er noch lebt. Aber das alte Ich, das wollen wir nicht mehr. Ja, es lebt noch. Der Paulus sagt das auch. Das Gute, das ich tun wollte, das tat ich nicht. Und das Böse, das ich nicht tun wollte, das tat ich. Das alte Ich ist also doch noch irgendwo da. Er sagte, wer hilft mir denn da? Wer kann mich davon erlösen? Und dann fällt sein Blick auf das Kreuz, auf den Jesus. Da ist die Hilfe. Mit dem Blick auf das Kreuz, auf die Liebe Jesu, da kommt mir die Hilfe her. Diese Hilfe ist nicht nur ein einmaliger Akt, diese Vergebung meiner Schuld. Es ist ein lebenslanger Prozess. In alten Evangeliumsliedern singen wir das so schön, das vom Gnadenstrom. Ein Strom, der hört nie auf, ne? Gewaltiger als der Rhein. Ein Gnadenstrom, der mich täglich umgibt. Die Gnadensonne wird besungen, die jeden Tag scheint, mich wärmt. Ich brauche sie jeden Tag. Oder der Fels der Gnade, auf dem ich stehen kann, der felsenfest und sicher ist. Die Gnade ist ein sicherer Fels für jeden Tag, für jede Situation meines Lebens. Das Gnadenmeer, also Begriffe aus diesen alten Evangeliumsliedern, sie fielen mir ein. Das Gnadenmeer ist riesenweite Meer. Und in der Bibel steht auch, dass unsere Sünde ins äußerste Meer geworfen wird, dass sie nicht mehr aufzufinden ist. Im Alten Testament wird gesagt, und beim Volk Israel wird man die Schuld suchen, die Sünde suchen und wird sie nicht finden. Man wird keine Sünde finden an uns. Wir sind so rein wie Jesus, wenn wir einmal bei ihm sind. Wir werden ihm gleich sein. Da scheint also einer zu sein, der sucht doch irgendwo Fehler. Das Blut Jesu hat alle Schuld so getilgt, dass sie weg ist, vernichtet ist, nicht mehr auffindbar. Solch eine Gewalt hat dieses Blut Jesu. Wir werden sein wie Jesus, ihm gleich sein. Dann ist das alte Ich weg. Amen. Amen.